Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's!
Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Einfach Schweißen. Wir sind mittlerweile bei Folge 15 angekommen. Ich bin Stefan Schölzel und neben mir zugeschaltet ist Matthias Wulff. Hi Matthias.
Hi und hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Einige von euch sind vielleicht dabei, die uns heute das erste Mal hören. Ist zwar schade, dass ihr jetzt erst einschaltet, aber auf der anderen Seite freuen wir uns, dass ihr überhaupt einschaltet. Also für diejenigen sei gesagt, dass es sich in unserem Podcast grundsätzlich um alles dreht, was mit Schweißen zu tun hat. Wir haben mit Folge 11 beginnend dann so eine kleine Inforeihe, speziell zum Thema handgeführtes Laserschweißen gestartet. Teil dieser Inforeihe ist auch die heutige Folge, in der es um die Funktionsweise eines handgeführten Laserschweißgerätes geht.
So ist es. Wir haben in den letzten Folgen schon sehr viel um das Drumherum erzählt, aber zum Herzstück des Verfahrens haben wir noch nicht wirklich was gesagt, nämlich dem Laser.
Denn ohne Laser kein handgeführtes Laserschweißen.
Ja, und um das Verfahren zielgerichtet einsetzen zu können, macht es aus unserer Sicht durchaus Sinn zu verstehen, wie so ein Laser eigentlich funktioniert. Jetzt nicht bis ins kleinste Detail, sondern wie in allen bisherigen Folgen versuchen wir, das ganz einfach zu erklären.
Das wird also keine Doktorarbeit für eure Ohren, macht euch keine Sorgen. Stefan, lass uns keine Zeit verlieren und starten. Erste Frage hätte ich, was ist überhaupt ein Laser?
Ja, der Begriff Laser ist eigentlich ein Akronym, also eine Abkürzung, bei der jeder Buchstabe des Namens für ein bestimmtes Wort steht. Laser ist ein Begriff aus dem Englischen und heißt letztendlich Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ins Deutsche übersetzt heißt es also Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung.
Ich formuliere es nochmal anders. Im Laser wird also Licht in einer sehr speziellen und sehr konzentrierten Form erzeugt.
Jetzt wird der eine oder andere von euch vermutlich denken, Licht ist doch gleich Licht. Das eine Licht ist zwar etwas heller als das andere, aber was macht dann überhaupt der Laser?
Das kann man vielleicht am besten an einem Beispiel erklären. Eine Glühbirne von euch kennt jeder. Diese Glühbirne erzeugt dann Licht. Es gibt Glühbirnen, die leuchten hell, andere Glühbirnen leuchten weniger hell. Das wisst ihr alle. Aber warum wisst ihr das? Genau, weil ihr das Licht sehen könnt.
Und warum ihr dieses Glühbirnenlicht überhaupt sehen könnt, liegt an der Wellenlänge des Lichts. Die Wellenlänge des Lichts, das eine Glühbirne erzeugt, ist für das menschliche Auge sichtbar. Liegt daran, dass das menschliche Auge Wellenlängen zwischen 400 und 780 Nanometer wahrnehmen kann. Und genau in dieser Range leuchtet letztendlich diese Glühbirne.
Anders beim handgeführten Laserschweißen. Der Laser beim handgeführten Laserschweißen besitzt nämlich eine Wellenlänge zwischen 1070, 1080 Nanometern, immer so etwas abhängig vom Hersteller. Und dieses Wellenlängenspektrum ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, sondern unsichtbar. Wir können es also nicht sehen.
Erster Unterschied also zwischen dem Laser zum handgeführten Laserschweißen und normalem Licht, der Laser ist unsichtbar.
Wenn wir das Thema Schutzmaßnahmen bzw. PSA beim handgeführten Laserschweißen besprechen, werden uns sowohl die Wellenlänge mit etwa 1080 Nanometern als auch der Fakt, dass der Laser in unserem Fall unsichtbar ist, noch einmal wieder begegnen. Dürft ihr euch also gerne schon mal abspeichern, diese Info.
Es gibt aber noch einige andere Unterschiede zwischen Glühbirnen und Laserlicht. So Begrifflichkeiten wie Kohärenz und paralleler Wellenverlauf der Wellen erwähne ich mal nur ganz kurz. Aber die Erklärung erspare ich euch ganz bewusst. Das wäre dann doch zu, sehr detailverliebt.
Einen Unterschied möchte ich aber noch gerne nennen, weil der aus meiner Sicht, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist, dass man den Laser um ein Vielfaches mehr fokussieren kann, als man das zum Beispiel mit einer Glühbirne könnte.
Ist ein ganz wichtiger Hinweis. Denn erst damit öffnet sich die Tür zu ganz vielen Anwendungsfällen für den Laser.
Zum Beispiel, um damit schweißen zu können.
Mit einer Glühbirne können wir definitiv nicht schweißen.
Habe ich zumindest noch nie gehört, aber auch noch nie probiert. Stefan, in den letzten Folgen hast du dich mal beschwert, dass du komischerweise immer diese Zusammenfassung machst bei uns. Erinnerst du dich noch?
Auf jeden Fall, das war wirklich sehr auffällig. Ich mach's aber sehr gerne. Soll ich auch wieder zusammenfassen oder möchtest du das mal übernehmen, Matthias?
Jetzt möchte ich das mal übernehmen.
Ja, gerne, Feuer frei.
Also, wir wissen jetzt, was Laser übersetzt heißt. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung nämlich. Auch die Geschichte mit den unterschiedlichen Wellenlängen der Lichter. Also sichtbares Licht und unsichtbares Licht hatten wir. Und über die anderen wichtigen Unterschiede zwischen Glühbirnchen und dem Laser haben wir auch etwas gesagt. Dann geht's jetzt weiter. Aber womit?
Ich packe es mal in eine Frage. Wie entsteht denn so ein Laserstrahl, den wir zum Schweißen verwenden überhaupt?
Das ist ganz einfach. Man steckt den Stecker der Laserquelle hinten in die Steckdose und dann kommt vorne der Laserstrahl raus, wo wir mit schweißen können.
Das ist dann wirklich sehr, sehr knapp in der Erklärung. Oder meinst du nicht?
Ja, gut. Das war jetzt wirklich die einfachste Erklärung. Ganz kurz und knapp, wie wir das eigentlich immer vorhaben. Aber ich bin ganz bei dir. Das geht noch ein bisschen genauer. Um es euch erklären zu können, müssen wir aber einen kleinen Abstecher in die Chemie bzw. die Physik machen. Waren jetzt in der Schule nicht so wirklich meine Lieblingsfächer. Mir konnte aber damals auch kein Lehrer wirklich den Praxisbezug herstellen. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich jetzt beim Thema Schweißen wieder damit zu tun habe und damit auseinandergesetzt werde, dann hätte ich bestimmt ein bisschen besser aufgepasst. Tja, aber sei es drum. Seid ihr bereit für Physik und Chemie?
Also, ich höre keine Gegenstimmen. Niemand sagt was. Von daher würde ich sagen, weiter geht's. Also, wie geht das denn jetzt überhaupt mit dem Laser? Wie wird denn aus Strom aus der Steckdose am Ende ein Laserstrahl?
Das liegt im Grunde an einem physikalischen Prinzip. Das nennt sich stimulierte Emission. Darauf basiert nämlich die ganze Funktionsweise eines Lasers.
Tja, jetzt wo du es sagst, fällt mir was auf. Wir haben in den letzten Folgen was vergessen.
Was haben wir vergessen?
Ja, und zwar unsere beliebte Kategorie am Anfang. Funkenflug, dann Geistesblitz.
Oh ja, stimmt.
Jetzt willst du natürlich auch wissen, warum ich jetzt gerade drauf komme.
Gerne.
Also diese stimulierte Emission wurde nämlich von Albert Einstein erfunden. Da hätten wir super so einen Funkenflug dank Geistesblitz machen können.
Ja, die Chance haben wir uns entgehen lassen, Stefan. Aber ich glaube, der Albert wird es uns verzeihen.
Das hoffe ich.
Du kannst ihn ja jetzt würdigen für seinen Funkenflug, indem du uns mal wirklich erklärst, was die stimulierte Emission genau ist und was sie mit dem Laser zu tun hat.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Also auch Albert gut zuhören. Also Albert Einstein legte damals mit seinen Forschungen und Berechnungen mit der Entdeckung der stimulierten Emission den Grundstein für die heutige Lasertechnik. Tja, was er da genau erfunden bzw. festgestellt hat, erklärt sich, glaube ich, am besten, wenn wir jetzt mal so die einzelnen Prozesse auf dem Weg zur Erzeugung des Lasers darstellen. Es fängt alles mit dieser sogenannten Energiezufuhr an. Also salopp gesagt, mit dem Strom aus der Steckdose.
Genau so ist es. Um nämlich einen Laserstrahl erzeugen zu können, brauchen wir ein sogenanntes Lasermedium, so nennt sich das, dem dann die angesprochene Energie zugeführt wird. Bei dem benötigten Lasermedium sind eigentlich alle Aggregatzustände möglich, die wir uns vorstellen können.
Ja, das Lasermedium kann also flüssig als auch gasförmig sein. Auch ein Festkörper kommt als Lasermedium durchaus in Frage. Und dieses Lasermedium wird jetzt mit Energie gespeist, zum Beispiel der Spannung aus der Steckdose.
Die Energie kann aber auch aus anderen Quellen generiert werden. Es muss nicht unbedingt die Steckdose sein. Man könnte zum Beispiel eine Blitzlampe nehmen oder auch einen Laser aus einer anderen Laserquelle. Da gibt es so viele Möglichkeiten und Wege auf dem Weg nach Rom. Da können wir uns frei was aussuchen.
Im nächsten Step sorgt dann die vorhin zugeführte Energie für eine Anhebung der Elektronen in den Atomen des Lasermediums.
Und schon sind wir in der Chemie angekommen. Herzlich willkommen.
Ja, das ist wohl so. Und diese Atome steigen dann auf ein höheres Energieniveau. Weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt irgendwie ja, bildlich darstellen soll. Hast du eine Idee?
Vielleicht kann man es am besten beschreiben, dass die Atome halt irgendwie, ja, die bekommen mehr Wumms. Man findet in dem Zusammenhang auch oft den Begriff Pumpen. Kennt ihr vielleicht aus dem Fitnessstudio.
Da fehlt uns jetzt definitiv ein Chemieprofessor an der Seite, der uns das irgendwie besser erklären kann.
Oder ein ordentlicher Pumper.
Oder so.
Aber ich glaube, so wichtig ist das Detail an der Stelle gar nicht. Die Atome werden halt aufgepumpt. Das könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Genau. Und nach einer gewissen Zeit verlieren sie wieder an Wumms und lassen somit langsam Luft ab.
Ja gut, Luft lassen die jetzt nicht wirklich ab. Die Atome geben vielmehr jetzt sogenannte Photonen frei. Das sind ganz kleine Lichtteilchen. Die sausen dann ganz unstrukturiert und zufällig durch die Gegend. Bing, 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 bing. Diesen Moment nennt man dann spontane Emission.
Tja, und jetzt sausen da nicht nur diese angeregten Atome rum, sondern auch ganz kleine Photonen durch dieses Lasermedium, kreuz und quer. Und wenn ein Photon dann auf ein Atom trifft, dann sagen die beiden sich erstmal guten Tag und das Atom sagt freiwillig, wenn hier schon so viele kleine Photonen rumschwirren, dann gebe ich doch auch mal sofort welche ab. Und schon fliegen noch mehr von diesen kleinen Kollegen herum, die dann wieder auf andere Atome treffen können. Es beginnt eine gewaltige Kettenreaktion.
Und genau diesen Prozess, diese Kettenreaktion, die dann stattfindet, nennt man stimulierte Emission. Und das ist das, was unser Freund Albert Einstein damals erfunden bzw. festgestellt hat.
Das ist richtig. Das Wichtigste dabei ist aber, dass diese flitzenden Photonen alle die gleiche Wellenlänge haben und dass es immer, immer mehr werden, solange die Atome halt durch die zugeführte Energie immer mehr aufgepumpt werden.
Das Licht wird also immer gebündelter, weil die Photonen alle gleich ticken. Die sprechen alle irgendwie dieselbe Sprache. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die alle in einem sogenannten Resonator zwischen zwei Spiegeln hin und her flitzen, dann versteht man hoffentlich, warum das Licht sich so extrem verstärken lässt.
Ja, dieses Licht bleibt aber nicht im Resonator. Einer der beiden spiegelt nämlich ein Loch. Und durch das können gleichmäßig Photonen entwischen und die werden dann durch ein Lichtwellenleiterkabel gefördert und bilden dann den Laserstrahl.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob hier irgendjemand was verstanden hat, Stefan, von dem, was wir hier gerade so von uns geben an Ergüssen.
Dann frage ich doch mal in die Runde. Habt ihr es verstanden? Ja, Matthias, siehst du? Ich hab's gesagt. Keine Einwände, Sie haben es verstanden, also weiter geht's.
Tipptopp, dann lass uns mal zum nächsten Punkt dieser Folge kommen. Da wir jetzt wissen, wie das Laserlicht entsteht, wäre es jetzt durchaus interessant zu erfahren, wo dieser ganze Zirkus, dieser ganze Spaß stattfindet. Daher die Frage, wo findet es statt, Stefan?
Tja, so ein handgeführtes Laserschweißgerät besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Genau wie bei allen anderen Verfahren sind auch hier mehrere Bauteile nötig, um mit so einer Anlage letztendlich überhaupt schweißen zu können. Als erstes wäre da ganz klar die Laserquelle zu nennen. Das ist im Prinzip das Mutterschiff der Laserflotte. Genau hier passiert die Magie oder den Zirkus, wie du es gerade gesagt hattest, also die Erzeugung des Lasers.
Und bei den Laserquellen gibt es ganz viele Unterschiede. Das hat verschiedene Gründe. Prinzipiell unterscheiden wir die Laserquellen erst einmal in luftgekühlte und flüssig gekühlte Modelle. Die luftgekühlten Modelle sind in der Bauform ungefähr so groß wie so ein handelsübliches luftgekühltes Mi'kmaq oder Wickschweißgerät, die kennt ihr bestimmt. Also etwas größer als so ein Kastenbier. Sind also durchaus gut handelbar und tragbar. Gewicht weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf, ich schätze mal irgendwie zwischen 15 und 20 Kilo sowas.
Ja, und diese flüssig gekühlten Anlagen haben so die Größe von einem Standard-Kühlschrank, sage ich mal.
Aber ohne Bier drin.
Ohne Bier. Wiegen dann auch dementsprechend mehr. Ich denke mal so um die 100 Kilo auf jeden Fall. Ja, deswegen sind die meisten Anlagen auch dann mit Rollen versehen, dass man sie wirklich von A nach B bewegen kann.
Aber Stefan, warum brauchen wir überhaupt die Kühlung?
Tja, die Kühlung, egal ob Flüssig- oder Luftkühlung, hat eine Hauptaufgabe. Zur Erzeugung dieser Laserstrahlung wird ja Energie benötigt. Das haben wir ja eben schon mal erwähnt. Aber nicht alle Energie, die man zuführt, wird auch effektiv genutzt. Die Energie, besonders die überflüssige Energie, sorgt für Wärme. Und diese Wärme muss irgendwie abgeführt werden.
Und wird sie nicht ausreichend abgeführt, läuft die Anlage heiß und geht auf Dauer in die Knie. Das können wir gar nicht verhindern. Hat also was mit dem Wirkungsgrad zu tun. Wie viel Energie muss ich wirklich hinten reinstecken, damit vorne der Laser die gewünschte Leistung hat? Und wie viel von dieser Energie geht dabei flöten? Stichwort Effizienz.
Viele luftgekühlte Systeme auf dem Markt haben das Problem, dass oft viel zu viel von dieser Energie, die hinten reingebracht wird, vorne gar nicht benötigt wird. Die Anlagen sind also wirklich wenig effizient. Wird die überschüssige Energie aber nicht ausreichend abgeführt, dann kommen die Geräte ganz schnell an ihre Grenzen bzw. an ihr Limit. So gibt es einige Geräte, die nach einer gewissen Zeit abschalten. Je nachdem, welche Leistung abgerufen wird, geht das mal schnell und mal weniger schnell.
Ich weiß, dass einige luftgekühlte Systeme da draußen nach 120 Sekunden irgendwo in so in diesem Bereich automatisch abschalten. Die müssen dann Luft holen und wollen nicht heiß laufen und müssen einfach ein bisschen atmen. Das ist erstmal nicht problematisch, würde ich sagen.
Für die Anlage an sich ist das sogar gut. Denn so überleben sie wenigstens und sind nicht nach kurzer Zeit wirklich durchgebrannt. Es hat hier aber wirklich mit der Einschaltdauer zu tun und nicht mit irgendeiner Einrichtung zum Thema Lasersicherheit.
Das hört man durchaus oft draußen, dass sie nach 120 Sekunden ausgehen sollen, weil das mit der Sicherheit zu tun hat. Aus unserem Verständnis her hat das mit der Sicherheit nichts zu tun. Das ist wirklich die Einschaltdauer. Die können einfach nicht länger und müssen gekühlt werden. Aber wichtig am Ende des Tages ist eigentlich nur, dass der Kunde weiß, auf was er sich einlässt, wenn er sich so eine Anlage kauft. Denn nach 120 Sekunden ist einfach kurzzeitig Ende mit Schweißen. Man kann danach relativ schnell wieder mit dem Schweißen beginnen. Man muss es nur einfach im Vorfeld wissen, wenn man sich so eine Anlage anschafft.
Ich gebe nur zu bedenken, dass solche Zwangspausen ja nicht ohne Grund passieren. Kommt es zu so einer, ich sag mal, Zwangspause, dann war die Anlage scheinbar am absoluten Limit angekommen. Die Erfahrungswerte sind diesbezüglich noch sehr gering. Aber ja, meine persönliche Einschätzung ist, wenn ein Gerät dauerhaft ans Limit geschossen wird, dann hält es vermutlich nicht ganz so lange, wie ein Gerät, was sein Limit nicht so oft erreicht hat. Ist aber meine eigene Sichtweise bei der ganzen Thematik.
Ich stimme dir aber zu.
Das ist gut. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Die Zeit wird zeigen, ob ich mit meiner laienhaften Prognose recht behalte oder auch nicht.
Und dann werden wir sehen, ob in dir vielleicht so ein kleiner oder vielleicht ein großer Wahrsager verloren gegangen ist oder nicht.
So sieht's aus. Ich möchte aber nochmal an dieser Stelle sagen, nur weil wir jetzt hier erzählt haben, dass einige luftgekühlte Anlagen mal mehr, mal weniger schnell an ihre Belastungsgrenzen kommen, heißt das nicht, dass das bei allen luftgekühlten Anlagen so ist. Es gibt auch Anlagen, die Einschaltdauern von 100% bei 100% Leistungsabnahme aufweisen können. Hängt vermutlich oft an der Qualität des Lasers bzw. anhand seiner Verarbeitung.
Genau. Das sind dann Produkte, die ich bedenkenlos in der Industrie einsetzen würde. Wie sagt man so schön immer, die sind industrietauglich. Die können also wirklich was ab. Auch ein Mehrschichtbetrieb dürfte für die Anlagen mit 100% Einschaltdauer bei 100% Leistung kein großes Problem darstellen. Bei Anlagen, die immer am Limit kratzen, traue ich mich, das durchaus mal in Frage zu stellen. Aber auch hier gilt es genau zu differenzieren. Nicht jeder Anwendungsfall ist gleich. Je nach Anwendung legt man mal mehr, mal auch weniger Wert auf eine Industrietauglichkeit.
An dieser Stelle ein Tipp von uns. Schaut euch euren konkreten Einsatzzweck genau an und bewertet dann, ob das für euch wichtig ist oder nicht. Wie so oft gilt auch hier, es haben alle irgendwie ihre Daseinsberechtigung.
Ich würde es anders formulieren wollen. Da sind viele dabei, die eine Daseinsberechtigung haben. Es gibt aber auch durchaus hanebüchene Laseranlagen da draußen auf dem Markt, die würde ich am liebsten direkt in die Tonne treten. Da ist die Industrietauglichkeit wirklich das kleinste Problem. Aber muss von euch jeder selber entscheiden.
Und was hältst du von diesen flüssig gekühlten Kühlschränken, sag ich mal?
Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz schlüssig. Grundsätzlich bin ich kein Freund von den Dingern. Ist aber auch meine ganz subjektive Meinung dazu. Ich finde die einfach zu klobig. Durch die Flüssigkühlung im Brenner wirken die für mich einfach ein bisschen unhandlicher als luftgekühlte Geräte. Ob die jetzt durch die Flüssigkühlung mehr Leistung erzeugen können oder mehr Laserleistung abkönnen, weiß ich auch gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass diese Wasserbüffel, wie so ein geschätzter Kollege die immer nennt, irgendwo meist im Leistungsbereich 1,5 kW, 2 kW und vielleicht auch drüber liegen. Da werden eigentlich diese wassergekühlten Anlagen eingesetzt.
Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die bei 2 kW Laserleistung auch noch auf eine Einschaltdauer von 100% kommen. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Also das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Weiß ich nicht.
Hat vermutlich damit zu tun, dass ich, genau wie du, auch kein großer Fan von diesen Wasserbüffeln bin. Mir leuchtet auch nicht ganz ein, warum ich mir so einen Wasserbüffel tatsächlich in die Werkstatt stellen soll, wenn es auch kleine, handliche, luftgekühlte Geräte gibt, die auch 2 kW abrufen können und das sogar bei 100% Einschaltdauer.
Versteht uns jetzt nicht falsch. Nur weil wir beiden persönlich, also Stefan und ich, keine großen Freunde der wassergekühlten Anlagen sind, heißt das nicht, dass sie durchaus auch bei euch gut ankommen können. Das müsst ihr einfach selber entscheiden und das werdet ihr auch selber entscheiden. Tut uns nur einen Gefallen, diese Einschaltdauer oder die Kühlart hin oder her. Wichtig ist, dass die Anlagen sicher sind. Wann eine Anlage sicher ist und wann tendenziell eher nicht, das erzählen wir euch in einer der nächsten Folgen.
Grundsätzlich ist die Auswahl eines solchen handgeführten Laserschweißgeräts aber auf der einen Seite Geschmackssache. Auf der anderen Seite hängt es aber auch an jedem individuellen Anwendungsfall.
Für den einen sind luftgekühlte Geräte ausreichend, die nach 120 Sekunden, ich schmeiß die Zahl jetzt einfach noch in meinen Raum, ausgehen. Für den nächsten muss es eine Anlage sein, die Vollgas durchschweißt und der nächste möchte für seine Anwendung eben diesen Wasserbüffel haben. Der Wasserbüffel wird auch ein fester Begriff, glaube ich, in dieser Folge, Stefan.
Das glaube ich auch.
Vielleicht nennen wir die Folge auch so. Der Wasserbüffel aus China.
Ich würde sagen, jedem das seine.
Ihr habt auf jeden Fall gehört, dass es schon bei der Kühlung Unterschiede und verschiedene Herangehensweisen und Sichtweisen gibt.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Leistungsunterschieden, würde ich sagen. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, Matthias.
Genau so ist es. Es wurde ja vorhin schon in einem Nebensatz erwähnt, dass es da mehrere Optionen gibt. Laut unserem aktuellen Wissensstand sind derzeit Anlagen mit 1 kW, 1,5 kW, 2 kW. Ich glaube, es gibt auch Anlagen mit 2,5 oder 3 kW. Die schwirren also auf dem Markt rum. Einige kommen direkt über den Wasserweg von China. Vielleicht heißen die auch deshalb Wasserbüffel und können bei bekannten Online-Plattformen bestellt werden. Andere werden über Importeure aus China geholt und dann für den deutschen Markt angepasst beziehungsweise teilweise auch 1:1 weitervertrieben.
So sieht's aus. Tja, bei diesen Alibaba-Bestellungen ist aber bereits bekannt, dass der Zoll da einige von denen, ich nenne es jetzt mal diese China-Kracher, direkt bei der Einfuhr stilllegt, beschlagnahmt oder entsprechend Anpassungen vorschreibt, bevor sie überhaupt genutzt werden dürfen. Daher unser persönlicher Tipp, überlegt euch ganz genau, ob ihr so einen China-Kracher bei Temu, Alibaba oder sonst wo bestellt. Könnte ein teures und mitunter gefährliches Experiment sein, nur um so ein paar Euro letztendlich zu sparen. Aber ich schweife schon wieder ab, zurück zur Sache.
Die Gefahr besteht bei dir, Stefan.
Wie waren wir da noch drauf gekommen? Ach ja, über die Laserleistung.
Genau.
Die Laserleistung hat Auswirkungen auf die Anwendungsmöglichkeiten des Lasers. Pauschal kann man doch sagen, dass mit steigender Leistung zum Beispiel die Einbrandtiefe auch steigt.
Ja, kann man erstmal so sagen, aber ich würde es doch etwas relativieren wollen. Es gibt durchaus Geräte mit 2 kW Laserleistung, die genauso viel oder vielleicht sogar weniger Einbrandtiefe haben wie Geräte mit 1 oder 1,5 kW. Das hat dann wieder mit der Effizienz der Anlage zu tun, wie wir es vorhin schon erwähnt haben.
Da spielt dann auch eine Rolle, wie optimiert der Laser überhaupt fokussiert wird. Wird der Laser mit 2 kW auf einen großen Punkt fokussiert, dann erzeugt das ein bestimmtes Schweißergebnis. Ein anderer Laser mit ebenfalls 2 kW kann aber, wenn der Fokus viel kleiner ist, mitunter bei gleicher Laserleistung ein besseres Schweißergebnis erzeugen oder halt einen tieferen Einbrand.
Ihr merkt gerade bestimmt, dass es gar nicht so einfach ist, die Laseranlagen so easy miteinander zu vergleichen. Kleines Fallbeispiel aus unserem Erfahrungsfundus. Ein sehr bekannter Hersteller auf dem Markt hatte eine Anlage, die mit 1,5 kW Laserleistung so roundabout 4 mm Einbrandtiefe erzeugen konnte. Mittlerweile gibt es vom gleichen Hersteller ein Produkt, das mit nur 1 kW Laserleistung ebenfalls 4 mm Einbrand generieren kann. Was wurde wohl geändert? Die Laserleistung wurde ja runtergeschraubt und trotzdem ein gleiches Ergebnis erreicht.
Hat jemand eine Idee?
Ihr ahnt es schon. Genauso ist es. Der Fokuspunkt wurde nämlich verkleinert. Kleinerer Fokuspunkt gleich höhere Energiedichte auf dem Punkt direkt. Gleich weniger Leistung nötig. Ich schmeiße mal 2 Begriffe in den Raum, die da eine entscheidende Rolle spielen, warum das überhaupt funktioniert. Multimode und Single Mode Laser nämlich. Um euch das genau erklären zu können, brauchen wir aber einen wirklichen Technikexperten am Mikro. Vielleicht finden wir dann noch jemanden, der uns das im Detail noch einmal richtig darstellen kann.
So, du fühlst dich gerade angesprochen? Dann melde dich doch gerne bei uns. Vielleicht finden wir ja irgendwie zusammen und du bist schon in der nächsten Folge von Einfach Schweißen dabei.
Hätten wir auf jeden Fall Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt unsere hemdsärmlichen Erklärungen aber auch ohne externe Technikexperten so einigermaßen verstehen können. Und dann fasse ich jetzt einfach mal kurz zusammen, was wir alles hatten in dieser Ausgabe.
Ja, sehr gerne. Dann bist du heute mal unser Zusammenfassungsmensch.
Ich mache das. Ich kriege das hin. Zu Anfang haben wir erklärt, wie ein Laserstrahl überhaupt entsteht. Stichwort spontane Emission und Albert Einstein. Erinnert ihr euch dran? Danach sind wir schon einmal auf die Laserquelle eingegangen. Da war die Diskussion zwischen Luftkühlung und Flüssigkühlung. Ihr erinnert euch. Wir waren eher die Fraktion Luftkühlung. Und zu guter Letzt ging es ganz kurz um die Einflussnahme der Laserleistung auf die Einbrandtiefe und die Vergleichbarkeit von Anlagen, Stichwort Multimode und Single-Mode-Laser.
Es wird jetzt schon sehr offensichtlich. Wir sind noch lange nicht mit dem Thema durch. So haben wir noch gar nicht zu den anderen Komponenten eines handgeführten Laserschweißgerätes erzählt. Die Laserquelle hat uns irgendwie zu sehr in Beschlag genommen.
Es bleibt demnach weiter spannend. Für euch und auch für uns. Ich hätte da aber noch mal eine Frage an euch. Hat jetzt auch nichts mehr mit dem Laser und Co. zu tun? Was sagt ihr eigentlich dazu, dass wir diese Laserreihe jetzt so schnell hintereinander raushauen? Wir sind ja eigentlich mit so einem 4-Wochen-Rhythmus gestartet in unserem Podcast, sprich einmal im Monat kam eine neue Folge raus. Zum Laserhandschweißen drücken wir jetzt ziemlich auf Gaspedal und bringen jeden Mittwoch was Neues raus. Ist euch das zu viel? Ist euch das zu schnell?
Oder sind euch die Folgen irgendwie zu lang, zu kurz oder was auch immer? Wir bekommen ja schon extrem viel Feedback auf ganz unterschiedlichen Kanälen von euch. Und fast alles ist sehr positiv. Dafür erstmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Aber zu unserem geänderten Rhythmus hat sich noch niemand irgendwie von euch geäußert. Weder positiv noch negativ. Und daher einfach mal die Frage.
Würde uns auf jeden Fall saumäßig interessieren. Vielleicht können wir ja da was raus ableiten für das weitere Vorgehen mit Einfachschweißen. Wir wollen uns ja schon euren, wie sagt man, Bedürfnissen oder Anforderungen anpassen. Weiter so zack, zack, neue Folge online stellen jeden Mittwoch oder lieber auf den alten Rhythmus zurück. Was meint ihr?
Wer uns also schreiben möchte, gerne einfach über E-Mail oder Instagram oder auch per Brieftaube.
Damit sind wir durch für die Folge für heute, Stefan. Folge 15 nähert sich dem Ende und die Brieftaube fliegt nach Hause.
Jetzt bleibt uns nur noch Danke zu sagen für euer Interesse und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und den Satz hört, hey und herzlich willkommen zur mittlerweile 100. Folge zu unserem Podcast Einfach Schweißen.
Ja, das ist leider Gottes so. Aber solange wir keinen Funkenflug, dann Geißelblitz haben, Stefan, ist das vielleicht so ein kleines Wiedererkennungsmerkmal. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Genau, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das Ende ist übrigens auch immer gleich, Stefan.
Stimmt, hast du recht.
Ciao.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.